Einen schönen guten Morgen. Ich muss es vielleicht nochmal klarstellen, ich predige heute, weil Männerfreizeit ist und ich übrig war. Genau, nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind und wir wollen heute auch wieder im Johannesevangelium weitermachen und das, obwohl, wie ihr heute bestimmt merkt, ein großer Teil der Gemeinde fehlt. Wir befinden uns immer noch im 8. Kapitel. Das wird sich auch noch so ein Tick weit hinziehen. Am Johannesevangelium, nochmal ganz kurz, das ist die Geschichte von Jesus, erzählt von Johannes, einem seiner Jünger. Und in diesem 8. Kapitel, in dem wir uns schon einiges angesehen haben, kommt Jesus öfter in Kontakt mit Schriftgelehrten, mit Pharisäern oder wie Johannes dann schreiben wird, die Juden. Mit Juden meint er da die religiösen Führer, also die Leute, die wussten, wie es damals funktioniert hat. Und Jesus gerät da öfters in Konflikte und streitet. Und auch heute werden wir wieder so ein Gespräch, so einen Konflikt sehen. Der Ton, den Jesus hier anschlagen wird, ist deutlich härter. Und in dem Text sagt er dreimal, dass seine Zuhörer oder die Juden in ihren Sünden sterben werden. Entsprechend habe ich die heutige Predigt auch, wie man nicht, in Klammern, in seinen Sünden stirbt, betitelt. Der Text wird uns allgemein nochmal in das Evangelium einführen, wird uns hoffentlich das Ganze nochmal sehr klar vor Augen führen und wir werden in dem Text versuchen herauszufinden und herauszuarbeiten, welche Eigenschaften Menschen haben, auf die dieses Urteil von Jesus hier zutrifft, auf die es zutrifft, dass sie in ihren Sünden sterben werden. Evangelium, also die frohe Botschaft, steht ja erstmal für was Gutes. Die Botschaft ist froh, deswegen heißt sie so. Jesus ist gekommen, um unsere Schuld zu tragen, um uns mit Gott zu versöhnen. Er schafft einen Weg heraus aus der sicheren Verdammnis, aus einer Situation, aus der wir uns selbst so nie hätten befreien können. Aber das Evangelium hat auch eine Kehrseite. Ihr werdet gerettet, wenn ihr glaubt. Wenn ihr aber nicht glaubt, geht ihr auf ewig verloren. Und während die meisten hier von uns hoffentlich sagen können, dass sie gerettet sind und glauben, gibt es unzählige Menschen da draußen und vielleicht auch manche heute hier, für die unser liebender Herr und Retter am Schluss ein harter Richter sein wird. Wir wollen uns heute in dem Abschnitt 4 Eigenschaften ansehen, die solche Menschen auszeichnen, zu denen Jesus am Schluss sagen wird, dass sie in ihren Sünden ohne Vergebung, ohne Hoffnung, ohne Rettung sterben werden. Und das ist einmal Selbstgerechtigkeit, Weltlichkeit, ich weiß nicht, ob es das Wort wirklich gibt, Unglaube und Ignoranz. Ignoranz steht hier nicht für ich weiß was nicht, sondern ich möchte bewusst etwas nicht wissen. Bevor ich den Text lese, möchte ich aber noch beten und dann starten wir gemeinsam durch. Herr, hab Dank für den Morgen, hab Dank für dein Wort, das wir uns heute wieder anschauen dürfen. Hab Dank, Herr, für alles, was du damals gesagt hast. Hab Dank, dass wir es heute noch anschauen können und dass die Warnung, die du damals gegeben hast, heute so noch gilt. Und hab Dank, Herr, dass wir aber auch gleichzeitig noch wissen dürfen, dass dein Angebot und die Hoffnung, die du uns gibst, heute noch gilt. Wollen dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt aufschließt, dass du uns wach machst und dass du redest und Veränderung schenkst, wo sie nötig ist. Amen. Ich lese den Text. Johannes 8, Abvers 21. Nun sprach Jesus wiederum zu ihnen: Ich gehe fort und ihr werdet mich suchen und ihr werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden: Will er sich etwas selbst töten, dass er spricht, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen? Und er sprach zu ihnen: Ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen: Zuerst das, was ich euch sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum sprach Jesus zu ihnen: Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue allezeit, was ihm wohl gefällt. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Jesus spricht hier, wie ich es eingangs schon gesagt habe, wiederum zu der Volksmenge und besonders zu den Pharisäern. Also man muss sich so vorstellen, das sind viele Leute, Jesus lehrt und redet und da stehen vor allem aber auch die Pharisäer dabei. Einfache Leute werden da nicht das Gespräch geführt haben, sondern wenn da ein Kontra kommt, wenn da jemand was sagt, dann waren das Pharisäer, also die religiöse Elite, die religiösen Führer von damals. Und die einleitende Klausel hier mit Jesus sprach wiederum zu ihnen, ist identisch zu der Einleitung vom letzten Abschnitt. Also Jesus ist wieder in dieser Situation, spricht wieder mit den Leuten, kommt wieder in diesen Konflikt. Dieses Mal, und das habt ihr vielleicht gemerkt, ist der Ton aber etwas anders. Während Jesus vorher davon spricht, dass er das Licht der Welt ist und dass jeder, der ihm nachfolgt, gerettet wird und nicht in der Finsternis wandeln wird, sagt er diesmal, dass er fortgehen wird und sie ihm nicht folgen können. Nicht nur das, seine Zuhörer werden in ihrer Sünde sterben. Wer ganz gut aufgepasst hat, kann sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir vor der Pause in Kapitel 7 eine ähnliche Aussage von Jesus hatten. In Kapitel 7, Vers 34 sagt Jesus: Ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lernen? Die Aussage, dass Jesus weggeht und man ihn nicht finden kann, ist also nicht neu. Was aber neu ist in dieser Stelle, ist der Zusatz. Ihr werdet in euren Sünden sterben. Und wir sehen, dass dieser Zusatz, das, was er da zusätzlich sagt, in den Zuhörern was auslöst. Während sie in Kapitel 7, also Kapitel vorher, noch gedacht haben, dass Jesus irgendwohin nach Griechenland geht, da wo ein Jude normalerweise nicht unterwegs ist und somit nicht gefunden werden kann, so sehen sie jetzt, dass er von dem Leben nach dem Tod spricht. Wir sind also in einer ganz anderen Dimension. Und das, was Jesus sagt und das, was Jesus hier androht, ist unheimlich hart. Ich werde gehen, gemeint ist damit sterben, und ihr werdet nicht folgen können, denn ihr werdet in euren Sünden sterben. Was bedeutet es, in seinen Sünden zu sterben? Sünde bedeutet letztlich Abkehr und Trennung von Gott. Es bedeutet, dass man ohne Versöhnung, ohne Rettung, ohne Friede mit Gott aus dem Leben scheidet. Und dass einem nach dem Tod dann nicht der liebende Vater erwartet, sondern eben der harte Richter. In der jüdischen Vorstellung damals gab es zwei Orte, an die man kommen konnte, wenn man gestorben ist. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Es gab da auch einen innerjüdischen Konflikt, wo unterschiedliche Gruppen unterschiedliches geglaubt haben, aber grundsätzlich ging man davon aus, dass es zwei Orte gab. Einen Ort, den man als Paradies bezeichnete, beziehungsweise Abrahams Schoß, ihr habt es vielleicht mal so gehört, und einen anderen Ort, an dem die Leute hinkamen, die keine Juden waren und die kein gerechtes Leben geführt hatten. Wir finden das, diese Unterscheidung zum Beispiel in Lukas 16, da greift Jesus selbst das Ganze auf, in dieser Geschichte von dem Lazarus, einem Bettler und einem reichen Mann, wo dann nach dem Tod der reiche Mann in die Unterwelt kommt, dorthin, wo Menschen leiden, während der Bettler in Abrahams Schoß ist. Und wir sehen, dass die Orte unterschiedlicher Qualität sind, weil der reiche Mann dann bittet, dass Lazarus doch wenigstens kommen möchte und ihm mit ein bisschen Wasser die Zunge kühlen möchte. Es ist also kein angenehmer Ort und somit ist diese Idee von der Trennung nach dem Tod, die einen profitieren, die einen kommen in einen schönen Umstand, während die anderen in die Hölle, das ist das Wort, das sich dann später dazu entwickelt hat, die kommen dann da rein. Ein Jude in seinem Selbstverständnis, das heißt jemand, der zum auserwählten Volk Gottes gehört, ein gerechtes und gutes Leben führt und sowieso der Beste ist, würde natürlich selbstverständlich mit absoluter Sicherheit in das Paradies bzw. in Abrahams Schoß kommen. Besonders dann, wenn man wie die Pharisäer so ein richtig gutes Leben geführt hat, wenn man Regeln eingehalten hat, die noch nicht mal im Gesetz waren. Also noch, wir haben alles gehalten und noch viel mehr. Und diese Überzeugung, dieses Selbstverständnis spiegelt sich in der Antwort, die die Juden, das heißt die Schriftgelehrten, die Pharisäer, dann Jesus hier geben. Will er sich etwa selbst töten? Dazu muss ich ein bisschen ausholen, damit wir das Ganze verstehen können. Im Gesetz heißt es, dass Gott das Blut eines Menschen fordern wird, der anderes Blut vergossen hat. Wenn jemand sich selbst tötet, dann müsste Gott von diesem Menschen zusätzlich sein Blut, sein Leben fordern, was natürlich nicht funktioniert. Das heißt, in der jüdischen Lehre war für Leute, die sich selbst umgebracht haben, der dunkelste und tiefste Ort reserviert. Das war ein Ort, aus dem es kein Entrinnen gab. Das war so der letzte Winkel ganz unten. Was die Juden hier also sagen ist, wir können Jesus in dieses Leben, das er nach dem Tod hat, also nicht folgen, da wir persönlich, logischerweise, in Abrahams Schoß kommen werden, ins Paradies kommen werden, kann Jesus da nicht sein. Er muss also weit, weit, weit weg sein. Und am weitesten weg waren nun mal Leute in ihrem Verständnis, die sich selbst umgebracht haben. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Die Leute, über die Jesus sagt, dass sie in ihren Sünden sterben werden, sind selbstgerecht. Sie gehen hier, ich hoffe, das kommt klar rüber, mit einer absoluten Sicherheit davon aus, dass bei ihnen alles passt und dass sie am Schluss gerecht vor Gott dastehen werden. Die Pharisäer damals haben sich so auf ihre eigene Gerechtigkeit, die sie aus den Gesetzen und aus ihren zusätzlichen Regeln abgeleitet haben, verlassen. Sie waren so überzeugt von sich selbst und ihrer moralischen Vortrefflichkeit, dass sie die Warnung Jesus nicht ernst nehmen konnten. Stattdessen machen sie sich über Jesus lustig. Aha, wir können dir also nicht folgen. Dann musst du Pech haben, weil wir wissen ja, wo wir hingehen. Unser Leben passt. Selbstgerechtigkeit gibt es aber nicht nur bei extrem religiösen Menschen. Ich habe von vielen gehört, viele haben das direkt gesagt, dass sie zwar nicht glauben, dass es einen Gott gibt, aber wenn es einen gibt, dann würde das schon irgendwie passen. Ihr Leben passt. Im Großen und Ganzen ist alles gut. Klar, ein paar Kleinigkeiten, aber im Vergleich zu anderen stehe ich immer noch super da. Ich brauche keinen Retter. Ich brauche niemanden, der mich irgendwie aus meinem Loch holt, weil ich bin in keinem Loch. Mein Leben passt doch. Schau mich an. Religiös oder nicht, Selbstgerechtigkeit äußert sich immer dadurch, dass man nicht erkennt, dass man einen Erlöser braucht. Ohne Problem und ohne Verständnis von dem eigenen Problem braucht man keinen Problemlöser. Ohne eigene Sündhaftigkeit braucht man keinen Retter. Das erste Merkmal, das wir sehen, ist also Selbstgerechtigkeit. Die Überheblichkeit zu denken, man wäre so, wie man ist, in Ordnung. Die Bibel hat dazu ein anderes Urteil. Ich könnte super viele Stellen jetzt raussuchen, habe mich aber dazu entschlossen, ein paar Verse aus den Sprüchen vorzulesen. Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Sprüche 16, Vers 2. Alle Wege des Menschen sind rein in seinen Augen, aber der Herr prüft die Geister. Und Vers 25. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber sein Ende führt doch zum Tod. Wir können uns vorstellen und einbilden, dass alles passt. Aber wenn wir eines Tages vor Gott stehen werden, müssen wir eingestehen, dass wir doch sündhaft sind. Das Paradoxe in dieser Situation, in der Jesus sich hier befindet, ist, dass die Juden ja auf einen Messias, auf einen Retter gewartet haben. Ihre große Hoffnung war, dass der Retter kommen würde. Und gleichzeitig glauben sie aber nicht, sehen sie nicht, verstehen sie nicht, dass sie eigentlich einen Retter brauchen. Jesus reagiert darauf mit Härte. Er sagt, ihr seid von unten, ich bin von oben. Quasi, das, was ihr hier denkt, das, was ihr hier andeutet, habt ihr komplett falsch verstanden. Ihr habt das Ganze falsch herum. Ich bin von oben, ich gehöre zu Gott, ich bin aus dem Himmel, ich werde wieder zu Gott gehen. Ihr seid von unten und genau dorthin werdet ihr auch gehen. Und da steckt noch ein bisschen mehr drin. Jesus spricht hier von Herkunft. Ich bin von oben, ihr seid von unten. Er ist von Gott, die Juden sind das nicht. Obwohl sie zum auserwählten Volk Gottes gehören, sind sie individuell. Und so wie sie damals gelebt haben, so wie sie sich ihre eigene Gerechtigkeit gebastelt haben, das hatte nichts mit Gott zu tun. In Vers 44 im selben Kapitel wird Jesus zu ihnen sagen, ihr seid Kinder des Teufels. Ihr denkt, ihr wärt mit Gott unterwegs, ihr denkt, ihr seid sicher in Abrahams Schoß, ihr werdet sicher ins Paradies kommen, aber ihr seid völlig auf dem Holzweg. Ihr seid nicht auf dem richtigen Weg, ihr seid so falsch, wie es nur geht. Euer ganzer religiöser Kram, eure Selbstgerechtigkeit, eure Regeln, eure Gesetze, eure Überheblichkeit hat mit Gott so nichts zu tun. Im Gegenteil, euer Wandel ist direkt vom Teufel und ihr seid so verblendet, dass ihr es nicht einmal seht. Und ihr seht es nicht mal, wenn Gott selbst es euch direkt ins Gesicht sagt. Wir kommen zum zweiten Punkt. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Diejenigen, die in ihrer Sünde sterben werden, sind weltlich. Was bedeutet das? Das Wort für Welt, das wir hier in dem Vers sehen, meint nicht die Erde, die physische Erde, sondern da steht Kosmos. Und Kosmos steht für ein System, für eine Art und Weise zu leben, zu denken, zu handeln. Und die Bibel beschreibt das immer recht martialisch. Sie redet von einem Kampf zwischen Gott und dem Teufel, zwischen dem göttlichen System und dem weltlichen System, die in einem Kampf sind. Das weltliche System ist also immer im starken Kontrast zu dem himmlischen. Oder anders formuliert, das weltliche System, in dem wir leben, widerstrebt allem Göttlichen. Diese Welt oder dieses System ist gegen Wahrheit, ist gegen Gerechtigkeit, gegen Heiligkeit, gegen Reinheit. Was heißt das? Wie sieht dieses System konkret aus? Es ist materialistisch, hängt das Herz und den Sinn und den Zweck an Dinge. Es ist humanistisch. Es glaubt, dass das Zentrum allen Seins und alles, das Ziel von allem am Schluss der Mensch ist. Es ist sexuell orientiert, es ist fleischlich, es ist gierig, stolz, egoistisch, selbstzentriert. Kurzum, es ist das, was wir jeden Tag um uns herum sehen. Das, was uns auf der Arbeit begegnet, in der Schule, im Studium, das, was wir in den Nachrichten sehen und das, was wir jeden Tag eingetrichtert bekommen, wenn wir Netflix schauen oder sonstige Medien konsumieren. Es ist ein System, das bereit ist, für die im Namen der Selbstverwirklichung Millionen von ungeborenen Babys zu töten und sich dann noch als fair und fortschrittlich feiern zu lassen. Es ist ein System, das dazu führt, dass Millionen von Menschen weltweit verhungern, während wir hier Jahr für Jahr nicht genug haben können und mehr Essen wegwerfen, als wir selbst konsumieren. Es ist ein System, das Menschen ausbeutet und versklavt, damit andere so viele Klamotten haben, dass sie sich darüber beschweren, größere Kleiderschränke kaufen zu müssen. Und jeder Mensch ist ein Teil davon. Wir sind nicht nur darin gefangen, werden nicht nur von diesem System runtergehalten, wir sind dieses System, wir befeuern das Ganze. Wir leiden nicht nur unter dem Egoismus, der Gier, dem Geiz von anderen, wir sind selbst egoistisch und gierig und es interessiert uns nicht, wie es anderen geht, solange wir haben, was wir brauchen. Und während diese sozialen Probleme, die das Ganze mit sich bringt, schlimm sind, ist das eigentliche Problem ein anderes. Dieses System ist darauf ausgerichtet, Gott von seinem Thron zu verdrängen. Es will Gott verdrängen und Menschen darauf setzen. In dieser Welt, in diesem System, wird dir eingeredet, es ging um dich und nicht um Gott. Und das könnte falscher nicht sein. Johannes, also der das Evangelium hier auch geschrieben hat, wird später in einem seiner Briefe Folgendes schreiben. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Habt nicht lieb die Welt, gemeint hier, das ist wieder dasselbe, dieses System, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wer meint, er könnte die Welt, dieses System lieben und gleichzeitig in Beziehung mit Gott leben, der irrt sich gewaltig. Jemand, der in seinen Sünden stirbt, ist selbstgerecht, sieht kein Problem bei sich selbst und ist gleichzeitig Teil dieser Welt, ist in diesem System, ist egoistisch, ist selbstzentriert, ist so gebunden und so von seiner Natur aus weltlich, dass er mit Gott nichts zu tun hat. Eigenschaft 3, Unglaube. Punkt 3, der ist relativ kurz, aber es ist der Dreh- und Angelpunkt bei der ganzen Geschichte. Und wir schauen uns da nochmal den Text an. Vers 24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Jesus sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Ihr merkt, das ist vielleicht eine komische Konstruktion und das ist grammatikalisch nicht ganz korrekt. Was meint er hier oder warum klingt das so ein bisschen komisch? Wir hatten das öfter schon und den meisten, glaube ich, ist es auch aufgefallen, dass hier Jesus nicht sagt, dass er irgendjemand ist, sondern er benutzt eine Formel, die den Juden bekannt ist. Er stellt sich so vor, wie sich Gott selbst im Alten Testament präsentiert hat. Da hat Mose gefragt, wie soll ich dich nennen? Also das ist die Situation, in der Mose Gott begegnet und dann sagt, ja, wie soll ich dich denn dem Volk vorstellen? Und da sagt er nicht irgendeinen Namen, sondern er sagt, ich bin, der ich bin. Das ist dieses Jahwe, das wir haben. Ich bin. Und wenn Jesus sagt hier, ihr müsst glauben, dass ich bin, dieses S ist nicht in der Übersetzung, es ist durch die Übersetzung reingerutscht, er sagt, dass ich bin, dann meint er hier, ihr müsst glauben, dass ich Gott bin. Und Jesus hat das vorher in den Kapiteln mit Leben gefüllt. Er hat nicht nur gesagt, ich bin, das ist nämlich erstmal, also da kann man sich ja viel einreden dazu, er hat das Ganze mit Leben gefüllt und er hat gesagt, ich bin der Weinstock, ich bin der gute Hirte, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser, das Licht der Welt. Und an Jesus als dieses Ich Bin zu glauben, bedeutet ihn und seinen Anspruch, Gott zu sein und all das, was ich gerade genannt habe, ernst zu nehmen. Ihn als Gott anzuerkennen und darauf zu vertrauen, dass er wirklich der gute Hirte ist und wirklich das ewige Leben geben kann, wirklich dieses Brot ist und dieses Wasser ist. Glaube an Jesus und du wirst nicht in deinen Sünden sterben. Andersrum, glaube nicht an Jesus und du wirst in deinen Sünden sterben. So einfach ist das. Das Problem hier ist nicht, dass es keinen Weg zur Erlösung gäbe. Der Weg ist da. Jesus Christus hat sich selbst am Kreuz gegeben, damit Schuld und Sünde vergeben werden kann, damit deine Schuld, deine Sünde vergeben werden kann. Alles, was man dazu tun muss, ist glauben, darauf vertrauen, dass Jesus wirklich alles bezahlt hat und dieses Geschenk, das er gegeben hat, dann dankend annehmen. Wie reagieren die Juden? Wie reagieren die Juden hier auf das, was Jesus anbietet? Mit, wer bist du? Wenn man die Kapitel bis dahin nochmal liest, dann kommt man hier, zumindest ich, kam hier sehr ins Grübeln. Jesus hat immer und immer wieder klargemacht, wer er ist. Dass die Juden hier nicht wissen sollten, worauf er hinaus will, grenzt an Wahnsinn. Allein die Formel, das, was er in dem, wie er das gesagt hat, da muss es sofort geklingelt haben. Sie wussten, was er meint. Sie haben ihn gehört. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt für heute. Wie stellt man sicher, dass man in seinen Sünden stirbt? Man verschließt mit aller Kraft beide Augen und Ohren und ignoriert bewusst, was offensichtlich ist. Die Juden hatten bis dahin unglaubliche Wunder gesehen. Es sind Dinge passiert, die vorher so noch nie passiert waren. Jesus hat seine Macht klar demonstriert und er hat wahrscheinlich hunderte Stunden, wir sehen immer nur diese kleinen Ausschnitte, aber er hat so viel, war unterwegs, hat gepredigt, hat geredet, hat so viel klar gemacht und dargestellt. Er hat unheimlich viel Zeit investiert, um seinen Anspruch, um seine Aufgabe hier klar zu machen. Und er hat nicht nur große Sachen behauptet, sondern er hat noch mit viel größeren Taten das Ganze bewiesen. Erinnert euch zum Beispiel an die Situation mit dem Gelähmten, der durchs Dach hinuntergelassen wird, wo er sagt, ich vergebe die Sünden. Das ist erstmal leicht zu sagen, aber er hat ihn dann laufen lassen. Er hat bestätigt, was er behauptet hat. Und so müsste eigentlich jedem klar gewesen sein, wer er ist. Und dann stehen die Juden da und fragen ihn allen Ernstes, wer bist du? Das kann nicht ihr Ernst sein. Und hier geht es bei dem letzten Punkt auch nicht um Unwissenheit. Es geht nicht darum, dass ich was nicht gehört habe oder nicht von irgendwas weiß. Es geht nicht darum, dass jemand was nicht versteht oder im Kopf begreifen kann oder noch nicht gehört hat oder sowas. Hier geht es um bewusstes Ignorieren von Offensichtlichem. Wieso tun die Juden das? Wie kann es sein, dass die Juden sowas sehen, so viel gehört haben und sich dann so, sorry, blöd anstellen? Wie kann das sein? Und Johannes selbst gibt uns da eine Antwort drauf. In Johannes 3, Vers 19 heißt es, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Es geht hier um das bewusste Ignorieren des Anspruchs Jesu, weil sie mit seiner Botschaft nicht zurechtkommen wollten. Die Juden waren, wie alle anderen Sünder auch, wie auch wir, nicht in der Lage, zu Jesus zu kommen, weil sie ihre Sünde, ihr Leben, so wie sie es aktuell gelebt haben, nicht mit dem in Einklang bringen konnten, was Jesus gefordert hat. Und da kann die Sachlage noch so klar sein. Es geht nicht um Argumente, es geht nicht um Beweise oder Zeichen, die Juden immer wieder gefordert hatten, sondern es geht um einen geistlichen Kampf. Menschen ignorieren Gott nicht, weil sie, keine Ahnung, gute Argumente gehört haben oder Jesus für historisch nicht plausibel halten oder sonst irgendwas. Menschen gehen auch nicht weg vom Glauben, weil sie plötzlich ein Argument gehört haben, dass wir sie für so unheimlich relevant halten, dass sie nicht mehr an Gott glauben können. Das gibt's nicht. Menschen gehen weg, weil sie in Sünde leben, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr in der Nähe Gottes bleiben wollen, weil das nicht mehr zusammenpasst. Es geht immer darum, dass ein Gott, der mit meinem Plan für mein Leben nicht zurechtkommt, einfach nicht in mein Leben passt. Und jetzt antwortet Jesus, und das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen, ich versuche das aufzudröseln. Und er sagt, und Jesus sprach zu ihnen, zuerst das, was ich euch eben sage. Ich habe vieles über euch zu reden und zu richten. Aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Mit anderen Worten, ich habe euch schon viel gesagt, habe euch aber jetzt noch viel weiteres zu sagen. Nur das, was ich euch jetzt noch sagen werde, ist nicht mehr, wer ich bin oder was mein Anspruch ist, sondern es ist Gericht über euch. Und das ist nicht mein Gericht, das ist nicht das, was ich über euch sage, auch, aber es ist vor allem das, was ich von Gott selbst bekommen habe. Es ist der Urteilsspruch über euch von dem Gott, den ihr glaubt anzubeten, von dem, der wahrhaftig ist. Und wieder wollen sie absolut nichts verstehen. Vers 27, sie verstanden aber nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Und so antwortet Jesus auf ihre Ignoranz hier, Vers 28, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Erhöht, geht hier, glaube ich, relativ klar hervor, müssen wir im Kontext zu Johannes 3, Vers 16 lesen. Ihr kennt die Stelle, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Und direkt davor macht Jesus klar, was dieses Erhöhen sein soll. Da geht es um die Schlange, die Mose damals an ein Kreuz hing, also lange, lange vor Jesus, und auf die Juden schauen mussten, um vor Schlangengift gerettet zu werden. Eine komische Geschichte aus dem Alten Testament, die aber irgendwie hier im Kontext wieder Sinn ergibt. Genauso wie die Juden damals bei Mose auf die Schlange schauen mussten, auf die erhöhte Schlange, um gerettet zu werden, so müssen Menschen heute auf Jesus schauen, um gerettet zu werden. Und wenn er hier sagt, wenn ich erhöht werde, dann meint er genau diesen Vorgang, wenn er aufgehängt wird an das Kreuz. Wenn ihr mich erhöht haben werdet, wenn ihr mich gekreuzigt haben werdet, dann werdet ihr verstehen, dass ich der Messias bin. Dann werdet ihr endlich begreifen und nicht mehr leugnen können, dass ich von Gott gekommen bin und seine Worte rede. Und tatsächlich, die Kreuzigung war wohl so ein einschneidendes Erlebnis, so ein klares Zeichen, dass sogar der römische Befehlshaber, der da stand, gesagt hat, dass dieser wohl wahrhaftig der Sohn Gottes war. Und nicht nur der, sondern tausende Juden haben sich danach an Pfingsten bei dem Predigen von Petrus und im späteren Verlauf bekehrt, weil sie sehen mussten, okay, das ist wirklich der Sohn Gottes. Und zu dieser Bekehrung und zu der Erkenntnis von dem, wer Jesus ist, gehört auch, dass wir verstehen, dass Jesus nicht aus sich selbst heraus handelt, sondern in Übereinstimmung mit Gott. Das ist dann der Rest des Verses und Vers 29. Und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohl gefällt. Auch hier wieder, die Juden sollen dann erkennen, wenn er am Kreuz ist, wenn er wieder auferstanden ist, dass er wirklich in Übereinstimmung mit Gott gehandelt hat, dass er wirklich von Gott gesandt war. Gut, wie sieht jemand aus, der in seinen Sünden sterben wird? Er ist selbstgerecht, er glaubt nicht daran, dass es einen Retter braucht, dass er selbst persönlich für sich einen Retter braucht. Im Gegenteil, er glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist und dass alles so passt. Zweitens, er ist weltlich. Seine Gedanken, seine Hoffnungen, Wünsche, sein Verhalten sind getrieben von dem System in der Welt. Er ist egoistisch und lebt sein Leben für sich selbst statt für Gott. Er ist ungläubig. Er glaubt nicht, dass Jesus der Retter ist. Er glaubt nicht, dass Jesus Gott selbst ist, dass er in Übereinstimmung mit Gott handelt. Und er glaubt nicht, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben ist. Er ignoriert das Gnadengeschenk Gottes. Und letzter Punkt, er ignoriert bewusst die Sachlage, weil Gott mit seinen Ansprüchen nicht in den eigenen Lebensplan passt. Und ich möchte das Ganze nochmal runterbrechen auf die persönliche Ebene, auf das Hier und Heute. Wenn du Jesus heute nicht kennst, dann heißt es, dass du in deinen Sünden sterben wirst. Früher oder später bist du tot. Das kann heute sein, das kann nächste Woche sein, das kann in 60 Jahren sein, ich weiß es nicht. Aber eines Tages sind wir hier alle tot. Das erwischt jeden, auch dich. Und dich erwartet danach Gottes Gericht und seinen Zorn. Und es wird dich zu Recht erwarten. Denn unabhängig davon, wie toll und wie schön du dein Leben geführt hast und wie gerecht du denkst, dass du wärst, du kannst vor Gott so nicht bestehen. Du bist Teil einer Welt, eines Systems, das dich blind für die Realität der Sünde in deinem eigenen Leben macht, das dir vorgaukelt, alles wäre okay, alles würde so passen. Du bräuchtest Gott nicht. Du kannst Gott und Jesus gut zur Seite schieben und das alles bewusst ignorieren, aber es wird der Tag kommen, an dem du Jesus erhöht auf dem Thron sehen wirst und dann kannst du es nicht mehr zur Seite schieben. Dann aber ist die Erkenntnis zu spät. Dann wird dieser Jesus nicht mehr dein Retter, dein Heiland sein, sondern dein Richter. Du wirst in deinen Sünden sterben, es sei denn, du klammerst dich an Jesus als deinen Retter. Es sei denn, du erkennst deine Schuld und Sünde an, tust Buße, kehrst um von deinem weltlichen Leben und glaubst daran, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Du glaubst an den einzigen wahren Gott, der dich so sehr liebt, dass er sich selbst am Kreuz für dich hingegeben hat. Das ist deine Entscheidung, das ist das, was du daraus machen möchtest. Du kannst dein Leben so leben oder du kannst das anders machen. Das ist deine Entscheidung und ich würde dich inständig darum bitten, das nicht wie die Juden damals bewusst wegzuschieben, denn eines Tages wird es zu spät sein. Wir lesen hier in Vers 30 noch, ich will da nicht zu viel drauf eingehen, dass viele an Jesus glaubten. Viele haben das gehört und haben sich verändert. Und das ist genau das, was ich mir wünschen würde für jeden, der das heute hört. Nehmt es ernst und glaubt es, denn das ist das Einzige, was euch am Schluss retten wird. Ich möchte noch beten. Herr, hab Dank für dein Wort. Hab Dank, dass du klar redest und dass du eine klare Botschaft für uns hast. Herr, du weißt, wie wir gestrickt sind. Du weißt, was uns bewegt und antreibt und du weißt, wo wir stehen, Herr. Du weißt um unsere Tendenz, uns für gerecht zu halten. Du weißt um die Sünde, die in unserem Leben ist, das System, in dem wir leben, dass wir selber bauen. Du weißt um unseren Egoismus, unseren Geiz, unsere Gier und ja, dass wir all das, was dich auszeichnet, was du bist, dass wir das ignorieren und wegschieben, weil es nicht zu uns passt. Herr, ich danke dir, dass du trotzdem gekommen bist zu Menschen, die dich bewusst ignorieren, die dich hassen, die gegen dich kämpfen, die, wie du sagst, deine Feinde waren. Und dass du dich trotzdem gegeben hast und dass du gestorben bist, damit wir nicht mehr deine Feinde sein müssen, sondern einen Weg haben, zu dir als Retter zu kommen. Herr, ich bitte dich, dass du ja, jeden hier, der dich noch nicht kennt, anrührst, dass du Veränderung schenkst, dass du Fragen ins Herz gibst und dass Leute dich kennenlernen dürfen. Amen.